SWR 2 Tandem.
Dazu begrüßt sie Fabian Elsesser. Buchhandlungen sind die geistigen Tankstellen der Nation, so hat es einmal Altkanzler Helmut Schmidt gesagt. Den Tankstellen wird irgendwann das Benzin ausgehen, das ist absehbar. Fragt sich nur, ob es den Buchhändlern mit ihren Kunden irgendwann genauso gehen wird. Immerhin gibt es derzeit noch rund 6000 Buchhandlungen in Deutschland und die meisten von ihnen sind inhabergeführt. Einer davon steht mitten in Baden-Baden und ist 2017 und 2018 mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden. Ihr Inhaber oder, um beim Schmidtschen Vergleich zu bleiben, ihr geistiger Tankwart heißt Josua Strass, ist 47 Jahre alt und heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Strass, das müssen wir den Hörern verraten. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, denn wenn ich in Baden-Baden bin, dann kaufe ich gerne bei Ihnen ein und Ihre Begeisterung für Beruf und Kunden hat mich dann auch so begeistert, dass ich gedacht habe, über den will ich mal mehr wissen. Machen wir heute Abend, aber zunächst mal eine neugierige Frage. Welche Art von Kunde bin ich eigentlich?
Sie sind ein Kunde, der dazu bereit ist, dem Buchhändler was über sich zu erzählen und umgekehrt, der auch zuhört, was der Buchhändler zu sagen hat. Und das ist eigentlich eine, schon mal die beste Ausgangsbasis, die man sich vorstellen kann.
Sie haben mir aber auch schon ziemlich reißerische Thriller empfohlen. Warum?
Ich vermute mal, da gab es irgendein Signal von Ihnen, das mir erlaubt hat, Ihnen diese Thriller zu empfehlen.
Unser Gast ist heute der Baden-Badener Buchhändler Josua Strass, mit dem wir sprechen wollen über eine vielleicht bedrohte, auf jeden Fall aber im Wandel befindliche Branche. Herr Strass, was ist Ihnen an Ihrem Beruf besonders wichtig?
Dass wir die Möglichkeit haben, in unserem kleinen Umfeld, sagen wir mal, einfach auf die Leute einzuwirken, dass wir kulturell Kleinigkeiten verändern können, dass wir vielleicht auch jemanden mit was positiv gesehen infizieren können, was er dann an jemand anders weitergibt, oder dass wir jemanden in eine Umgebung hineinführen dürfen, die ihn verändert aus der Umgebung, in diesem Fall das Buch oder auch das Hörbuch beispielsweise, zurückkommen lässt.
Wie kann so eine Veränderung aussehen?
Indem sich der Leser auf das Buch einlässt. Das ist ja gerade das Großartige an Büchern. Ich meine, wir befinden uns in einer Gesellschaft, die so unglaublich auf individuelle und einzigartige Ergebnisse oder Erlebnisse vielmehr fixiert ist. Und ich kann mir persönlich wenig individuellere Wahrnehmungen vorstellen als die, die der Leser in einem Buch macht.
Ich habe ja den Eindruck, jedes Mal, wenn ich bei Ihnen in der Buchhandlung bin, dass Sie selbst unheimlich viel lesen, denn Sie können eigentlich zu ganz vielen Büchern was sagen. Wie sieht denn Ihr Lesepensum aus?
Ich versuche im Schnitt am Tag eine Stunde zu lesen. Und das, also jetzt, ich habe es die letzten 2 Jahre mal aufgeschrieben. Vor 2 Jahren waren es 126 Bücher, im letzten Jahr waren es 111 Bücher. Im letzten Jahr habe ich mir dann auch noch den Spaß gemacht, die Seitenzahl mal aufzuschreiben. Also es waren knapp 36.000 Seiten tatsächlich. Und da haben wir ziemlich genau die 100 Seiten im Schnitt am Tag, bisschen drunter, ja. Ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt ein politisches Sachbuch oder einen philosophischen Roman oder irgendwas Schönes, den angesprochenen reißerischen Thriller lese. Das sind immer nur Mittelwerte. Aber im Schnitt möchte ich da auch landen. Es ist das Pfund, mit dem ich wuchern kann.
Und ich glaube, als Vielleser gilt man schon mit viel weniger Büchern, ne? Ich glaube, Vielleser ist schon irgendwie, wenn man irgendwie alle 2 Wochen eines schafft oder so statistisch gesehen, also da sind Sie schon weit drüber.
Ja, aber ich bin ja kein Vielleser, ich bin ja Berufsleser. Mhm. Also den Druck muss ich mir selber auch machen. Die Kunden kommen eben unter anderem auch deshalb zu mir und meinen Mitarbeitern, weil wir authentisch sind und weil wir keine Klappentexte wiedergeben und weil wir auch keine Rezensionen geben, die letztlich nicht überprüfbar sind, sondern weil wir authentisch sind und authentisch sein müssen.
Jetzt haben Sie Ihre Mitarbeiter schon angesprochen, glaube ich, ein gutes halbes Dutzend, wenn ich das richtig überblicke. Gibt es denn einen Leseplan, also so, dass Sie sich aufteilen nach Fachgebieten, also du machst die Krimis, du machst die Sachbücher oder...
Also es sind inzwischen sogar 10 Mitarbeiter, die ich habe. Es gibt eine Art unausgesprochenen Leseplan. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Es ist natürlich nicht sinnvoll, dass 4 Leute das gleiche Buch lesen. Manchmal lässt sich's nicht vermeiden und manchmal ist es durchaus auch so, dass man eine Zweitmeinung haben möchte aus dem Kollegenkreis. Wenn ein Buch völlig begeistert oder wenn ein Buch total gelobt wird, aber es kommt bei einem überhaupt nicht an, dann kann es auch mal passieren, dass man hingeht und sagt, du pass mal auf, mir hat's jetzt gefallen, nicht gefallen, was ist deine Meinung dazu? Aber die Devise ist so ein bisschen so wenig wie möglich doppeln, damit wir einfach im Betrieb, sagen wir mal im Idealfall, 800.000 Bücher im Jahr letztlich auch authentisch wiedergeben können. Es hat sich unglaublich viel getan auf dem Buchmarkt. Aber wir haben ja zum Glück noch eine Vielzahl der inhabergeführten Buchhandlungen und ich hoffe einfach mal, dass es da so ähnlich ist.
Sie haben gerade gesagt, es hat sich wahnsinnig viel getan und damit meinen wir natürlich das Internet, aber was denn noch? Also zum Beispiel Lesegewohnheiten?
Die Lesegewohnheiten haben sich massiv verändert. Es ist einfach eine ganz, ganz große Konkurrenz dazu gekommen. Also es hat angefangen mit der Zunahme der scheinbaren Auswahl im Fernsehbereich. Viel mehr Sender, viel mehr Programme, viel mehr Möglichkeiten hin und her zu zappen. Es hat sich aber einfach auch das Freizeitverhalten massiv geändert. Lesen war ein Hobby, wie vieles andere, aber inzwischen gibt's viel, viel mehr und es gibt viel mehr, die die Aufmerksamkeit mit sich ziehen. Und für viele, nicht nur junge Menschen, ist es einfach auch attraktiver, sich interaktiv mit Computerdingen zu beschäftigen. Ob das Chats sind, ob das Computerspiele sind, ob das jetzt Serien, natürlich Stichwort Netflix oder solche Dinge sind. Ich denke, es wird einfach viel seltener gelesen, weil andere Dinge mit weniger Aufwand sehr viel schneller bei einem ankommen. Lesekompetenz muss sich angeeignet werden.
Wie hat sich denn Ihr Kundenkreis, also jetzt in Ihrem Fall ganz konkret der Kundenkreis geändert? Also sind das jetzt deutlich gealterte Leserschaften oder?
Wir haben weniger lesende Kunden, mit Sicherheit. Aber diejenigen, die lesen, lesen mehr, glaube ich. Also so dieses, ich verschreibe mich dem Buch, dem Lesen als Hobby, das geschieht hingebungsvoller. Ja, das sind dann Menschen, die Bücher regelrecht verschlingen. Wir fragen uns natürlich besorgt, was nachkommt. Es gibt jetzt gerade eine Studie, die für großen Alarm gesorgt hat und die besagt, dass jeder vierte oder fünfte Viertklässler nicht mehr sinnerfassend lesen kann deutschlandweit. Das ist eine schockierende Zahl. Ja. Die lesen, aber wissen letztlich nicht mehr, was sie lesen. Also die Lesekompetenz ist nicht so ausgebildet, dass das erfassende Lesen stattfindet. Und das muss uns alarmieren.
Aber da läuft dann in den Schulen was falsch oder zu Hause schon bei den Eltern, weil, sag ich mal, die Kulturtechnik Lesen schon zu Hause nicht mehr bekannt ist?
Das kann an jeder der genannten Städten etwas schieflaufen. Es ist zum Teil auch falsch verstandene Fürsorge, dass man das Gefühl hat, Computer ist so präsent, dass das Kind unbedingt mit dem Computer gut arbeiten kann. Ja? Wenn wir jetzt sehen, wie früh zum Teil Tablets oder Handys oder derartige Dinge in das Leben eines jungen Menschen hineintreten. Das macht mir auch Sorgen. Ich glaube, dass wir heutzutage übersehen, dass das Buch ein Medium ist, so wie andere Medien auch. Denn dass Medienkompetenz in meinen Augen bedeutet, dass ich in erster Linie mal lesekompetent sein. Das Buch ist meiner Meinung nach das erste Medium, das im Leben eines Menschen seine Auswirkungen haben sollte. Und das beginnt mit dem Vorlesen, das beginnt mit dem Bilderzeigen, das beginnt auch mit dem innigen Lesen, also das auf dem Schoß etwas vorgelesen bekommen oder im Arm was vorgelesen bekommen beim ganz kleinen Kind. Und das geht dann einher mit Wohlfühlen, mit Nähe, dass ich höre, rieche, fühle den vorlesenden Menschen. Und das ist, ich kann das als Vater von vier Kindern sagen, es ist ein so wunderschöner Prozess, dass mir es um jeden leid tut, der das nicht nutzt. Ich kann über mein Kind auch, selbst wenn ich kein Leser war, ich kann über mein Kind lesen, neu für mich entdecken.
Herr Straß, Ihre Eltern haben die Buchhandlung Straß hier in Baden-Baden gegründet. 2006 haben Sie dann übernommen. Sie sprachen gerade über Lesekompetenz bei Kindern. Konnten Sie schon vor der Einschulung lesen?
Ja, ich konnte tatsächlich mit 3 Jahren schon lesen. Und ich hielt es eigentlich für gar nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Aber als meine Mutter gestorben ist, habe ich im Nachlass tatsächlich auch Bilder gefunden, die sie ganz akribisch draufgeschrieben hat. Ja, wann hat er das gemalt? Und ich habe mit 2,5 Jahren schon Buchstaben gemalt. Also das war tatsächlich wohl ein bisschen merkwürdig und es gibt also Fotos mit mir, wo ich mit frühen 3 Jahren anderen Kindern im Buch im Kindergarten vorlese. Also das wollte offensichtlich zu mir. Ich habe es mal mit einer Dame besprochen, die sagte, das geht. Ja, man muss sich das vorstellen wie ein Fenster. Wenn das offen ist, kann man anfangen zu lernen und das Fenster ist tatsächlich mit 2,5, mit 3 Jahren ein Spalt weit offen und es gibt eben Kinder, die in dem Alter schon lesen können. Und offensichtlich war ich eins von denen.
Aber das heißt, es gibt einen Spalt, ähnlich wie beim Tauchreflex bei Kleinkindern, der dann auch wieder weggeht irgendwann. Ne? Mhm. Könnte es sein, dass also viel mehr Kinder schon früher anfangen könnten zu lesen?
Ja, möglicherweise. Was es denen bringt, sei jetzt mal dahingestellt. Also dieses Fenster ist übrigens sperrangelweit offen zwischen 6 und 8 Jahren. Mhm. Das ist eindeutig das beste Alter und tatsächlich, ich weiß nicht, ob sich da die Forschung verändert hat, aber es schließt sich wohl tatsächlich auch Ende der 30er Jahre. Es gibt wohl einen Zeitpunkt, an dem der Mensch nicht mehr lesen lernen kann. Ich weiß nicht, ob das immer noch Stand der Dinge ist, aber das fand ich spannend, aber ein Stück weit auch schockierend.
Schon traurig, dass man so etwas Essentielles dann doch nicht mehr nachholen kann, wenn das denn tatsächlich so ist, ja. Wäre. Ja. Wie war das denn bei Ihnen zu Hause? Also welchen Stellenwert hatten Bücher da? Waren Sie quasi als Kind schon umgeben? Sie konnten gar nicht anders, als dann quasi zum Regal gehen und da eben Bücher als solche auch wahrzunehmen.
Ja, natürlich war man da mittendrin. Aber das muss nichts heißen. Also ich behaupte jetzt auch nicht mal, dass bei meinen 4 Kindern das jetzt genauso ist. Manchmal ist es ja auch so, dass das, was man direkt vor der Nase hat, das am wenigsten Spannende ist.
Mhm. Also Sie sind ja nun mal beruflich in die Fußstapfen Ihrer Eltern getreten. Würden Sie sagen, die hatten es leichter, da es noch kein Internet gab, es gab nicht so viel Unterhaltungsmöglichkeiten, so viel Fernsehkanäle?
Ja, es war eine ganz andere Zeit. Es war letztlich auch so, dass jemand, der vor Ort war, vor Ort eingekauft hat. Und wenn jetzt der eine Buchhändler oder die eine Buchhändlerin mal jemand wirklich vergrault hat, aus welchen Gründen auch immer, dann ging der halt zu einem anderen Buchhändler und dafür hat man dann vielleicht jemand zurückbekommen, bei dem gerade dasselbe dort passiert ist, aber es blieb eigentlich mehr oder weniger konstant, diese Zahl der Kunden. Da hat sich das Einkaufsverhalten einfach auch unglaublich verändert und wir verlieren natürlich an den Onlinehandel unglaublich viele Kunden.
Welche Rolle spielt da der Handel mit Schulbüchern? Also Sie statten ja, glaube ich, auch Schulen hier in der Umgebung aus. Ist der dadurch dann wichtiger geworden?
Ja, also überhaupt die Festaufträge sind wichtiger geworden. Auch Kanzleien zu beliefern oder die Stadt als Kunden zu haben oder tatsächlich eben auch Institutionen als Kunden zu haben, mit der Stadtbücherei zusammenzuarbeiten, eben auch Schulen beliefern zu können, das ist immanent wichtig. Also die Akquise überhaupt ist von einer zentralen Bedeutung heutzutage. Bis vor einer ganzen Weile hat es genügt, einfach da zu sein, kompetent zu sein, vielleicht auch ein bisschen freundlich, kauzig, wie auch immer zu sein. Und das hat genügt, ja, es genügte, die Kunden zu bedienen, die zur Tür reisen kommen. Das genügt längst nicht mehr.
Mhm. Das haben Sie schon beschrieben, was sich verändert hat. Wie haben Sie darauf reagiert? Also was machen Sie anders als Ihre Eltern?
Ich bin nicht in meinem elterlichen Betrieb ausgebildet worden, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig war, sondern in einer Uni-Buchhandlung bei Osiander in Tübingen.
Ich, ne?
Ja. Und ich habe dort eine Werbeabteilung kennengelernt. Ich habe dort auch ganz andere professionelle Möglichkeiten der Kundengewinnung, auch der Kundenbindung kennengelernt und habe das, als ich dann nach Baden-Baden zurückkam, in den späten 90ern eigentlich vom ersten Moment an umgesetzt. Und ich glaube, das ist einfach der Grund dafür, warum ich inzwischen der letzte freie Buchhändler in Baden-Baden bin. Als ich kam, waren es 5.
Und jetzt sind noch Sie übrig. Wobei,
und Max und Moritz.
Genau, da wollte ich gerade drauf kommen. Max und Moritz ist eine Buchhandlung für Kinder- und Jugendliteratur, die Sie mittlerweile auch noch übernommen haben. Warum, wenn doch der ganze Buchmarkt so, doch schwierig geworden ist?
Es war mir unglaublich wichtig. Also wir hatten das schon angesprochen, das Thema Kinder zum Lesen zu bringen, ist eines der ganz zentralen Themen, das wir als Buchhändler haben müssen. Und Max und Moritz wurde über 30 Jahre hinweg mit unglaublich viel Engagement und mit unglaublich viel Herzblut von Marianne Max Wasserburger aufgebaut. Und als sie dann gestorben ist, wäre der Laden geschlossen worden, wenn ich ihn nicht gekauft hätte. Es hat sich leider niemand anders rangetraut und Es war ganz bestimmt nicht leicht, aber ich konnte nicht zusehen, wie dieser Laden schließt und wie dieses fabelhafte Personal, das eben letztlich ja auch von ihr all dieses Wissen aufgenommen hat, aus der Branche oder zumindest mal aus Baden-Baden verschwindet.
Und wie hat es sich seitdem entwickelt?
Wir haben 3 schwere Jahre hinter uns, das muss ich sagen. Es liegt daran, dass wir eine Baustelle mitten in Baden-Baden hatten und die hat leider einfach den Kundenfluss nachhaltig verändert.
Aber behindert, würde ich fast sagen.
Ja, definitiv. Also es hat niemandem gut getan. Es war nötig, aber es hat niemandem gut getan. Und wir haben sehr viel kleinere Schritte nach vorne gemacht, als eigentlich nötig gewesen wäre. Aber wir haben Schritte nach vorne gemacht und da bin ich unglaublich stolz auf mein Team.
Also Max und Moritz wird es weitergeben. Wird es
packen. Ja.
Das ist schön. Wann war für Sie klar, Josua Strass wird Buchhändler, so wie es schon die Alten taten?
Also ich habe die Ausbildung nach Abitur und Zivildienst gemacht. Einfach weil ich dachte, das kann ein guter Beruf sein. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe dann trotzdem noch angefangen zu studieren. Und dann kam aber irgendwann der Ruf aus Baden-Baden, weil es uns letztlich Ende der 90er Jahre auch wirklich wirtschaftlich nicht gut ging. Das muss man auch sagen. Mhm. Und es war eigentlich auch so ein bisschen das Signal, also jetzt entscheide ich mal. Und ich habe das Studium dann, ich hatte Englisch und Griechisch studiert. Es hat mir Spaß gemacht, aber es hat mir auch so ein bisschen die Sinnhaftigkeit gefehlt. Ich denke, dass ich im Lehramt vielleicht auch irgendwo angekommen wäre.
Wollte ich sagen, es klingt ein bisschen nach Lehrer, ne? Also
ja, ja. Aber es war auch toll, es war eine gute Zeit und es hat mich auch einfach nochmal in der Menschwerdung weitergebracht. Aber letztlich war dann doch für mich vom Bauchgefühl her ganz, ganz klar, Buchhandel ist es und das ist es bis heute.
Guckt der Papa noch manchmal vorbei bei Ihnen in der Buchhandlung? Oder?
Er guckt vorbei, aber er ist raus. Ja, er ist mit 65 in den Ruhestand gegangen, nach 50 Berufsjahren. Und das ist auch eine Zeit, wo man einfach was Neues anfangen sollte. Und seitdem macht er ganz viel für sich und ist ein ganz, ganz, ganz toller und vorbildlicher Ruheständler. Und das ist gut, das ist wichtig. Es gibt viel zu oft dieses Modell, Seniorchef arbeitet noch mit 80 mehr als der eigentlich designierte Nachfolger. Dieses Modell wollte ich auf alle Fälle verhindern.
Buchhändler, ein Beruf aus Leidenschaft. Das ist heute unser Thema. SWR 2 Tandem und zu Gast ist Josua Strass, Inhaber der letzten selbstständigen Buchhandlung in Baden-Baden, die 2017 und 2018 vom Staatsministerium für Kultur und Medien mit dem Prädikat hervorragend ausgezeichnet worden ist. Herr Strass, was braucht es, um diese Auszeichnung zu bekommen?
Ganz viel Herzblut, ganz viele Kunden, die einem natürlich auch erstmal die Grundlage dafür geben, einen solchen Laden zu führen. Das eine hängt mit dem anderen natürlich ganz eng zusammen. Aktivität, also auch aus dem Laden rausgehen. Das war das, was ich vorhin auch schon
angesprochen habe. Und das wird alles auch bewertet dann? Also da
ja, gucken ja, ja, ja. Also man muss wirklich ein ganz, ganz breit aufgestelltes Spektrum bieten an kleine Verlage, die man einkauft, an Leseförderungsmaßnahmen, an Veranstaltungen in der Buchhandlung, an Veranstaltungen außerhalb, an Kooperationsveranstaltungen, auch eine Mitarbeitergröße, eine Umsatzgröße. Da gehört unglaublich viel dazu. Also man sitzt sicher eine Woche lang abends nur an der Dokumentation dessen, was man in einem Jahr gemacht hat. Und man kann sich nicht mehrmals mit der gleichen Geschichte bewerben. Also man kann es auflisten, aber um tatsächlich mehrfach prämiert zu werden, muss was Neues dazukommen. Nach Möglichkeit auch ein Alleinstellungsmerkmal, das andere Mitbewerber nicht haben.
Welches ist Ihres?
Wir haben ein Naturschutzprojekt ins Leben gerufen. Ich habe in meinem Logo in der Buchhandlung einen Steinkauz. Mein Vater hatte damals einen Uhu, der ist mit ihm in Ruhestand gegangen und ich wollte dann was Neues und meine Grafikdesignerin hat mir ein paar Eulen vorgelegt und bei dem Steinkauz habe ich irgendwie gesagt, jo, der ist es.
Den Warum? Was bedeutet der?
Gar nicht, der war so süß. Also ich fand, der war auch netter. Der Uhu war irgendwie so ein bisschen streng und irgendwann vor ein paar Jahren hatte ich dann das Bedürfnis, da auch was draus zu machen. Ich habe festgestellt, auf der griechischen 1-Euro-Münze ist ein Steinkauz Athena Noctua, ist der lateinische Name, mit drauf. Und dann habe ich gedacht, jetzt legst du die mal beiseite, tust die in eine Kasse und guckst mal, was du damit anstellst. Und dann hatte ich, so kommt eins zum anderen, ein Gespräch mit einem Menschen aus dem Baden-Badener Forstamt. Und der hat gesagt, ja, bedrohte Art, Steinkauz gibt's gar nicht mehr in Baden-Baden und Umgebung. Und dann habe ich gesagt, was könnte man denn da machen? Und er sagt, es gibt keinen Etat, aber Brutröhren wären natürlich super. Und seitdem kaufe ich Brutröhren für Greifvögel mit diesen beiseite gelegten 1-Euro-Münzen. Und wir haben tatsächlich schon eine Eulenart, die dort gebrütet hat.
Ja.
Kein Steinkauz. Ich warte noch, dass er zu mir kommt. Aber es war mir ein Bedürfnis, etwas für das Tier zu machen, mit dem ich Werbung mache. Ja, das Tier tut was für mich. Wir kennen Tiere aus der Werbung. Ich könnte jetzt mal, wir kennen alle zum Beispiel das Krokodil. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die Firma, die das Krokodil als Werbung nutzt, jemals was für Krokodile getan hat. Das wollte ich anders machen.
Würde eher vermuten, dass die Führungskräfte Ziergegenstände aus Krokodilleder mit sich herumtragen. Jetzt haben Sie Ihr ökologisches Engagement erwähnt. Wie sieht es denn eigentlich mit politischem Engagement aus? Also für eine Buchhandlung. Inwiefern muss man sich da aufstellen, wenn man bei der Metapher der geistigen Tankstelle mal bleibt? Also, oder ist ein guter Buchhändler apolitisch?
Politisches Engagement ist schwierig. Ich kann es in meiner Freizeit machen, aber in der Buchhandlung meiner Meinung nach nicht. Ich kann natürlich was antworten, wenn ich gefragt werde. Ich kann vielleicht auch durchaus zu einem Buch bis zu einem gewissen Punkt hin meine Meinung kundtun, aber es ist nicht, ich kann auch Bücher aus ganz extremen Verlagen beispielsweise nicht bestellen, kann auch sagen, wir haben da keine Geschäftsbeziehung, fertig, ja. Mhm. Aber in meinen Augen ist eine Buchhandlung nicht der Ort, an dem eine politische Einflussnahme stattfinden sollte.
Denn worauf ich hinaus möchte, Sie werden es schon ahnen, ist dieser Streit um eine Buchhandlung, ich glaube in München, wo das aktuelle Sarrazin-Buch, also Thilo Sarrazin, in der Auslage stand und dann noch weitere Titel der sogenannten Neuen Rechten, und die Schriftstellerin Margarete Stokowski sagte, das gehört sich nicht, und deswegen hat sie eine Lesung dort abgesagt. Also das ist das Beispiel, weswegen ich überhaupt darauf komme. Deswegen, wie gehen Sie mit solchen Titeln um?
Ich kann diese Sache, natürlich habe ich von der auch gehört, gelesen, nicht unbedingt, ich kann sie nicht gutheißen. Oder es wäre nicht mein Weg, sagen wir es vielleicht so. Ich muss so ein Buch weder als Stapel in den Eingangsbereich legen, noch muss ich es an Tresen stellen. Ich muss es überhaupt nicht frontal präsentieren. Ich kann es ins Regal stellen zu den anderen, dann sieht man den Rücken des Buches. Und wenn es ein Kunde haben möchte, dann kann ich es ihm verkaufen. Das ist mein Weg. Und ansonsten, wir sind inhabergeführte Geschäfte, wir eigenständigen Buchhändler. Jeder kann das auf seine Art und Weise abwickeln, aber meine Art und Weise ist es nicht. Und ich kann ja...
Aber es gäbe eine Grenze für Sie, was Sie sich da nicht reinstellen würden.
Ja. Ja, es gibt eine Grenze. Es gab auch Bücher, da habe ich tatsächlich gesagt, ich kaufe die auch nicht mal ein, aber ich bestelle sie, wenn es ein Kunde haben möchte.
Gibt es denn sonst irgendwas, was Sie nicht so gerne ins Regal stellen, abgesehen von, sage ich mal, umstrittenen Sachbüchern?
Ach, das ist schwierig. Also ganz oft stellt sich ja auch diese Niveaufrage, aber
So ist es schon, ist es Literatur, ja, aber das, auch das machen Sie nicht.
Nee, das kann ich auch gar nicht leiden, weil ich persönlich auch feststelle, dass mein Leseverhalten sich ändert, abhängig davon, was gerade um mich rum passiert. Mhm. Es gibt tatsächlich Zeiten, in denen ist mein Leben so anstrengend, dass ich irgendeinen trashigen, scheinbar doofen Krimi brauche oder irgendeine kitschige Schnulze. Und dann komme ich am nächsten Monat vielleicht dazu, wirklich ein paar Hanteln zu heben, die literarisch einige Kilo mehr wiegen. Und ich sehe das auch bei meinen Kunden. Ich sehe auch die Erleichterung, die damit einhergeht.
Ich möchte jetzt einfach mal einen Reißer oder so. Oder wenn ich es nicht sage und sie mir trotzdem einen empfehlen.
Ja, warum denn auch nicht? Das ist, Lesen hat für mich eine gewisse Grundqualität.
Da fällt mir ein Aphorismus von Lichtenberg ein. Das meiste, was ich lese, vergesse ich wieder. Nichtsdestotrotz trägt es zur Erhaltung meines Geistes bei. Ist das sozusagen das Motto, unter dem es auch stehen könnte?
Ja, das geht mir natürlich auch so. Ich weiß nach 5 oder 6 Jahren zum Teil nicht mehr genau, was in dem Buch passiert ist. Oder ich habe noch eine Stimmung, aber auch die Stimmung hilft mir ja in der Beratung. Ich weiß, dass es mir gut ging, als ich das Buch zum Ende gelesen hatte, und ich weiß auch, dass mir im Leseprozess zum Beispiel, dass es mir unglaublich gut ging. Und dann kann ich dieses Buch selbst, wenn mir der Inhalt nur noch als Gefühl oder als vage Stimmung in Erinnerung ist, kann ich das Buch guten Gewissens empfehlen. Wohlfühlbuch oder ein Buch, das mich weitergebracht hat oder ein Buch, das tatsächlich was in mir verändert hat. Wenn dieses Gefühl da ist, dann ist der Inhalt nicht mehr so wichtig.
Sie sind ein echter Überzeugungstäter in Sachen Buch. Das hört man, wenn Sie über Ihren Beruf sprechen. Aber mir ist es aufgefallen, als wir mal ins Gespräch kamen über die letzte Brockhaus-Ausgabe, die Sie da über Ihrer Tür stehen haben oder hatten. Und die hätten Sie eigentlich viel teurer im Netz verkaufen können, glaube ich, ne?
Ja, die war damals tatsächlich fast beim Doppelten im Netz. Aber ich wollte die im Laden stehen haben. Ich hatte mehrere Kunden, die drumherum geschlichen waren. Auch denen gegenüber hätte ich es einfach als unanständig empfunden. Und einer dieser Kunden hat sich dann schließlich auch das Herz gefasst und hat gesagt, ich möchte das jetzt und ich kaufe das jetzt. Und ich möchte jetzt jeden Monat einen Band kaufen. Ich kann mir das nicht auf einen Satz leisten. Und es sind jetzt, glaube ich, noch 4 Bände da. Also Mitte des Jahres hat er dann seinen kompletten Brockhaus. Und ich habe auch ein komplettes Brockhaus zu Hause stehen. Der ist mir immer noch ein Quell ewiger Freude. Ja, ein Brockhaus zu haben ist was ganz Besonderes. Und der sollte nicht irgendwo hingehen oder womöglich noch als spekulatives Objekt angekauft, weiterverkauft. Den habe ich aus dem Laden rausverkauft und das fühlt sich gut und richtig an.
Das nennt man Überzeugungstat. SWR 2 Tandem Buchhändler, ein Beruf aus Leidenschaft, ist heute unser Thema mit dem Baden-Badener Buchhändler Josua Strass. Herr Strass, das Internet werden wir nicht mehr abschalten können. Wie sieht die Zukunft Ihrer Branche oder auch konkret Ihrer Buchhandlung vor dieser fast übermächtig wirkenden Konkurrenz aus?
Wir müssen einfach echt sein. Wir müssen vor Ort sein, wir müssen gut sein, wir müssen den Leuten zeigen, dass es sich lohnt, in eine Buchhandlung zu gehen oder überhaupt in ein Ladengeschäft zu gehen. Es geht mir da jetzt nicht um diesen Aspekt des Unterstütztwerdens. Ja, ich finde nicht, dass man so weit, auch wenn es ganz oft freundlich gemeint ist von Kunden und nicht irgendwie abwertend, aber ich möchte nicht unterstützt werden, sondern ich möchte einfach so eine gute Performance vor Ort bieten, dass die Kunden sagen, das macht Spaß, ja. Das habe ich so nicht erwartet oder umgekehrt, wenn ich die Buchhandlung kenne, dass ich oder das Einzelhandelsgeschäft kenne, dass ich sage, da fühle ich mich einfach wohl. Ja, man kennt sich, man entdeckt was Neues, man hat aber auch Vertrautes.
Aber Sie machen aber selber auch mittlerweile online, ne? Muss man sagen. Ne?
Ja, es geht ja auch gar nicht anders. Ich darf mir diese Blöße nicht geben. Ich muss dem Kunden, der sagt, für mich ist einfach online mein Ding, ich möchte nachts um 2 Uhr, ich wach auf, ich will diesen Artikel sozusagen in einen Warenkorb legen. Ich habe die Verkaufsentscheidung in dem Moment getroffen. Der soll auch keine Mail schreiben müssen oder sonst irgendwas, sodass ich auf einen Blog, der vielleicht auf dem Schreibtisch und nicht neben Bett liegt, aufschreiben, Buch bei Strass bestellen oder sonst wie, sondern wenn der das möchte und wenn der dann online ist, dann soll der das bestellen können,
und, ja. Bringt das was oder ist das nur so eine, also marginal Bedeutung
ja,
für Sie?
Bringt ja, wirklich was? Überschaubar. Also wirklich überschaubar, aber nichtsdestotrotz, ich muss es da haben, weil ich es kann. Und weil ich beides kann. Ich kann online sein, aber ich kann live sein. Das kann ja der ganz große Mitbewerber nicht. Also er versucht's angeblich. Heißt, dass da ja Buchhandlungen kommen, aber das wird sich zeigen.
Wie Buchhandlungen kommen?
Naja, der große Internetbuchhändler sagt ja, dass er auch Buchhandlungen eröffnen will. Er verrät nur nicht wo und wann.
Dann hoffen wir mal nicht hier und nicht jetzt. Bleiben wir lieber beim Buch und bei der Begeisterung fürs Buch. Gab früher mal den Satz mit den CDs für die einsame Insel. Wenn Sie jetzt 3 oder 4 Bücher auf die einsame Insel mitnehmen müssten, was wäre es denn?
Naja, das ist natürlich jetzt ein bisschen knifflig, weil es sind ja, eigentlich müsste ich jetzt Bücher mitnehmen, die ich noch nicht gelesen habe und die kann ich da nicht empfehlen. Das ist jetzt schwierig. Ich tue jetzt mal so, als würde ich die Bücher, die ich nenne, nicht kennen. Ich denke, ich würde mitnehmen von Jean Giono, der Mann, der Bäume pflanzte. Ich würde mitnehmen von Alan Bennett, die souveräne Leserinne. Das sind übrigens auch Bücher, die man mehrmals lesen kann und die man jedes Mal anders liest und neu wahrnimmt. Und ich habe gestern gelesen, auch hier tue ich jetzt mal so, als hätte ich es schon wieder vergessen. Ich habe gestern gelesen von Stephen Fry, Mythos.
Und das ist dieser britische,
wundervoll. Ja, das ist
britische Alleskönner, ne?
Ist wieder mal eine Kombination meiner beiden Studienfächer, der Brite, der über die griechische Mythologie schreibt und der es einfach unglaublich gut macht und auch er gehört zur Zunft der schreibenden Schauspieler. Wir kennen das aus Deutschland ja auch, Brandt oder Meyerhoff und auch einige andere, die schreiben können. Ich denke ein Stück weit auch deshalb, weil man als Schauspieler einfach unglaublich viele gute Geschichten und unglaublich viele Charaktere mitbekommen hat im Laufe seines Lebens und aus einem sehr, sehr fundierten Bauchgefühl heraus weiß, was eine gute Geschichte ist. Und deswegen können die das offensichtlich immer wieder sehr, sehr gut und sehr, sehr Bestseller-verdächtig. Und Stephen Fry Mythos hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
Dann nehmen wir das auch gleich mal als, ich schaff's nämlich diese Woche nicht mehr bei Ihnen vorbeizukommen, nehmen wir das auch gleich mal als Leseempfehlung für mich und für die Hörerinnen, oder?
Ja, unbedingt.
Das war SWR2 Tandem. Unser Gast war heute der Baden-Badener Buchhändler Josua Strass, der die letzte selbstständige Buchhandlung am Ort hat und zweimal mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser. Herr Strass, vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne.